Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite.
Wow, das zieht jetzt da gerade.
Aber es muss ja so sein. Eigentlich hatte ich eine andere Predigt im Sinn und schon fast zur Hälfte auf dem Papier, beziehungsweise natürlich im Computer. Und dann ist mir immer wieder dieser Bibelvers in den Sinn gekommen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Gott der Hoffnung, darüber möchten wir uns heute ein paar Gedanken machen. Mir gefällt es besonders auch, wie es die Passion übersetzt. Möge Gott die Inspiration und Quelle der Hoffnung euch im Vertrauen auf ihn mit leidenschaftlicher Freude und vollkommenen Frieden bis zum Überlaufen erfüllen. Und möge die Kraft des Heiligen Geistes euer Leben erfüllen, sodass ihr voller Hoffnung strahlt. Ist doch schön, wir dürfen strahlen, nicht radioaktiv, sondern hoffnungsaktiv. Dann noch die neue Genfer. Jetzt bin ich zu weit. Darum, es ist mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher werde. Gott der Hoffnung, was für ein schöner Name unseres Gottes. Laut Wikipedia ist die Definition von Hoffnung wie folgt. Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Hoffend verhält sich der Mensch optimistisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz. Das Gegenteil von Hoffnung ist die Verzweiflung, Resignation oder Depression. Hoffnung ist auch eine der drei christlichen Tugenden. Glaube, Liebe, Hoffnung. Soweit, was Wikipedia über Hoffnung zu sagen hat. Paulus selbst gibt auch eine Definition von Hoffnung. Die lautet so. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Wenn man es also dann so ganz überspitzt und wortwörtlich übertragen würde, könnte man sagen, der Gott des noch nicht Habens, des noch nicht Seins, der erfülle euch mit Freude. Es ist ja oft so, dass wir noch nicht haben, sondern im Glauben leben. Er ist der, der etwas in Existenz ruft durch seine Kinder. Das sehen wir oft in der Bibel. Noahs Arche, Abraham und Sarahs Sohn, der Weg durchs Rote Meer, die Mauer von Jericho, David und Goliath, die Löwengrube. Alles so Beispiele, wo Menschen vor Unmöglichen standen und Gott sich dennoch als der Treue erwiesen hat. Auf die Mauer von Jericho möchte ich später noch vertieft eingehen. Alle diese Menschen haben nicht hoffnungslos die Flinte ins Korn geworfen, weil sie vor etwas Unmöglichen standen, sondern sie hielten an der Hoffnung fest, sie haben sich an Gott geklammert und er hat sich als treu erwiesen. Die Bibel ist voller Beispiele von Menschen, die sich so an Gott geklammert haben und erlebt haben, wie Gott ihre Hoffnung erfüllt hat. Im Römer 15,4 lesen wir, denn alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Mit anderen Worten, die Bibel ist uns auch gegeben, damit wir von ihr lernen, von Menschen, die geduldig ausharrten und so ihre Hoffnung erfüllt sahen. Gott geht oftmals einen Prozess mit uns. Er ist mehr an unserer Veränderung als uns unserem Erfolg interessiert. Das finden wir manchmal nicht so lustig. Von bewährten Menschen können wir sehen und lernen, wie sie es geschafft haben oder wie Gott es mit ihnen geschafft hat, dass sie zum Ziel kamen. Ich habe eine sehr interessante Aussage über Hoffnung gelesen. Dankbarkeit schaut zurück, Hoffnung schaut mit Zuversicht und Erwartung nach vorn. Indem wir mit Dankbarkeit zurückschauen, schüren wir die Hoffnung. Darum sind Menschen, die dazu neigen, undankbar zu sein, oft auch nicht besonders hoffnungsvoll. Das finde ich eine interessante Kombination, dieser Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Hoffnung. Es ist doch tatsächlich so. Also wenn ich in meinem Leben zurückschaue, dann sehe ich nicht nur Eitelfreude. Dann gibt es auch schwierige Situationen. Aber wenn ich dann das sehe, wie Gott darin gehandelt hat, dann fühlt sich mein Herz mit Dankbarkeit und auch mit Hoffnung und Zuversicht für die Schwierigkeiten, die noch vor mir liegen. Weil wenn Gott sich in der Vergangenheit erwiesen hat, dann wird er sich auch in der Zukunft erweisen. Hoffnung ist für uns Menschen überlebenswichtig. Das hat die Wissenschaft herausgefunden in verschiedenen Untersuchungen. Menschen, die Hoffnung haben, die genesen nach einer Krankheit viel schneller. Und wir Christen sind doch da in einer total bevorzugten Situation. Wir haben einen Gott aller Hoffnung und wir sind mit Hoffnung erfüllt worden. Denn im 1. Petrus heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. 1. Petrus 1,3. Weil Jesus den Tod überwunden hat, weil er auf dem Thron sitzt, weil alle Mächte ihm untertan sind, darum haben wir eine lebendige Hoffnung. Und ich finde es so schön, dass dieser Gott aller Hoffnung uns mit einer Hoffnung erfüllt. Er sagt nicht nur, sei ein bisschen hoffnungsvoll. Sei so quasi, komm, du kannst das, probier's mal, vielleicht schaffst du es ja. Nein, Gott ist der Gott aller Hoffnung. Der ist Hoffnung, der sagt, go for it, ich bin dabei, du schaffst es. Wir packen das zusammen an. Er hat diese Haltung. Er ist dieser Gott, der uns erfüllt, immer wieder mit dieser Zuversicht, mit diesem Glauben. Bei ihm ist nichts unmöglich. Der traut uns Menschen sehr viel zu, dass wir das Licht dieser Welt sind, dass wir Menschen zu Jünger Jesu machen, dass wir ihn repräsentieren als seine Kirche, die er, sein Leib, die er als seinen Leib bezeichnet. Und einiges mehr natürlich, zum Beispiel eine befestigte Stadt ohne Waffengewalt einzunehmen. Jetzt kommen wir auf die Geschichte von Jericho zurück. Eine kleine Erinnerung. Gott hatte das Volk aus Ägypten aus der Sklaverei befreit, aber sie waren in der Wüste wegen ihres Murrens und Ungehorsam. Mussten sie 40 Jahre dort in der Wüste verharren und nun standen sie vor dem verheißenen Land, genauer vor der Stadt Jericho. Und sollten sie in Besitz nehmen. Wir lesen im Josua Kapitel 6, 1. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus- oder hineinkommen konnte. Und dann im Vers 2 lesen wir, dass Gott zu Josua sagte: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Siehe, was Josua sah, war eine Riesenmauer, war etwas völlig Unmögliches. Was machen wir, wenn das, was wir sehen, ganz anders aussieht als das, was Gott uns sagt? Wenn unsere Situation anders scheint, als Gott sie verheißen hat? Wir sollten weniger beeindruckt sein von dem, was wir sehen und mehr von dem, was wir hören von Gott. Gott sieht eben weiter als wir. Er sieht hinter die Mauer, die wir vielleicht vor uns haben. Er sagte zu Josua: Ich habe es dir gegeben. Go for it. In dieser Geschichte wird so gut der Zusammenhang zwischen Verheißung und Gehorsam deutlich. Gott sagte: Ich habe dir Jericho gegeben, Vergangenheit. Mach du nun Folgendes, Gegenwart. Gott ließ die Mauern nicht einfach fallen. und forderte Josua auf, seinen Beitrag zu leisten. Auch wenn es doch viel einfacher gewesen wäre, Gott hätte einen starken Wind geschickt und die Mauer wäre eingefallen. Nein, er hatte Josua einen Auftrag gegeben und sogar einen sehr unlogischen. Noch nie ist eine Mauer, eine riesendicke, hohe Mauer einfach eingefallen, weil Leute sie umringt haben. So etwas gab es noch nie. Aber Josua hat das gemacht, im Gehorsam. Er rief das Volk zusammen, die Priester, und sagte ihnen schlicht: Umrundet die Stadt. Nichts von wie häufig, nichts von Gottes Verheißung, dass sie dann verfallen würde. Nur umrundet die Stadt. Die Bibel ist so ein cooles Buch, Jürgen hat es vorhin auch schon gesagt. Ich habe diese Geschichte x-mal schon gelesen und erst jetzt gemerkt, hey, der Josua, der hat den Leuten nicht gesagt von seiner Verheißung. Er hat nur gesagt, umrundet die Stadt. Ich denke, an jedem Leiterschaftsseminar wird man wohl gelehrt, man muss den Leuten sagen, warum sie was machen müssen, nicht nur einfach Befehle geben. Aber Josua hat nur gesagt, umrundet die Stadt. Nichts, was dann geschehen wird. Ich kann mir vorstellen, nach der ersten Umrundung sind die Leute zurück ins Lager gekommen. Da haben sie sich wohl gefragt, was hätte jetzt das werden sollen? Nun sind wir wieder hier, nichts passiert, okay. Am nächsten Morgen das nächste. Wieder umrunden, wieder um die Stadt laufen, wieder nichts passiert. Dann am nächsten Tag wieder, am übernächsten Tag wieder, am übernächsten Tag wieder und so weiter. Nie gab es ein Resultat. Albert Einstein soll gesagt haben, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also damals gab es ihn ja noch nicht, aber ich denke, die Leute sind selber auf die Idee gekommen, dass dies ein bisschen doof ist. Nichtsdestotrotz sind sie 7 Tage marschiert um Jericho. Und kein einziger Stein hat sich auch nur einen Zentimeter irgendwie gesenkt. Nichts ist passiert. Ich finde es total interessant, dass das Volk nicht aufbegehrte, sondern kommentarlos das mitgemacht hat. Am 7. Tag hat es Josua natürlich noch getoppt. Bei der Morgenröte hat er sie aufgeweckt, hat gesagt, hey Leute, good news. Heute umrunden wir die Stadt nicht nur einmal, 7-mal. Los geht's. Sie haben nicht aufgebegehrt, sie haben mitgemacht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich mich da vorbereitet habe und das mir so bildlich gekommen ist, musste ich echt Buße tun. Der Heilige Geist hat mich überführt über mein rebellisches Herz. Ich wäre die Erste, die aufgestanden wäre und gesagt, hey, lauf doch du. Ich habe den Quatsch mitgemacht, also siehst ja kein Resultat. Nein, such einen anderen Dummen. So was hätte ich wahrscheinlich gesagt. Und es ich gedacht, nein, ich möchte lernen, einfach gehorsam zu sein. Josua und das Volk war und sie liefen um die Stadt. Ich habe mir so überlegt, was wäre wohl geschehen, wenn sie nach der 6. Runde am 7. Tag gesagt hätten, so, jetzt reicht's aber, das bringt doch nichts. Ich denke, wir alle, also ich auf jeden Fall, bin in der Gefahr, in der 6. Runde irgendwann mal aufzuhören und sagen, nein. Das ist doch nicht logisch, was wir hier machen. Das bringt doch nichts. Jetzt sind wir schon x-mal rumgelaufen. Siehst du ja, dass das nichts bringt. Aber unser Gott ist eben kein Gott der Logik. Er hat eben andere Prinzipien. Er ist ein Gott, der Hoffnung gibt, der Treue belohnt, der Gehorsam belohnt. Ich denke, mir und uns allen stellt sich die Frage, bleiben wir da dran? Laufen wir im Gehorsam? Ohne Schauen, einfach um die Mauer rum. Unsere Gesellschaft ist auf Instant spezialisiert. Es muss alles schnell und möglichst mühelos gehen. Mühselige Ausdauer wird heutzutage wenig gefördert. Bei Gott ist das eben anders. Im Hebräer 10, 36 lesen wir, was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllt und die Verheißung erlangt. Unsere Verantwortung ist, dran zu bleiben und gehorsam zu sein, Gottes Verantwortung ist es dann, die Verheißung zu erfüllen. Manchmal sind wir so fixiert auf den Sieg, den Gott für uns erringen soll. Dabei ist er vielleicht mehr interessiert am Sieg, den er in uns erringen will. Vielleicht lässt uns Gott Runden drehen, weil wir in einem Prozess sind, weil er zuerst uns verändern will. Manchmal ist die Gebetserhörung für Gott weniger wichtig, als was wir in der Wartezeit lernen. Das Dranbleiben, das Marschieren Schritt für Schritt, ist es doch letztlich gerade dann, wenn wir so denken, ja, was soll das alles, wie lange noch, es funktioniert nicht, es geschieht ja doch nichts, dass Gott uns dann näher zu ihm zieht und wir bei ihm ansaugen und sagen, Vater, wir brauchen dich. Die Verheißungen Gottes gelten immer, unabhängig unserer Umstände. Es mögen Dinge geschehen oder eben nicht geschehen, die uns zweifeln lassen, ob Gott wirklich da ist. Manchmal scheinen die sichtbaren Dinge die Zusagen Gottes zu widersprechen. Aber das muss uns nicht entmutigen, weil Gott treu ist. Solange wir dranbleiben, bleibt er längstens dran. Ist Gott voll mit dabei? Denn das, was er verheißen hat, das kann er längstens auch tun. Standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Hebräer 10, 36. Nachdem wir den Willen Gottes getan haben, wird Gott seine Verheißung auch erfüllen. Paulus sagte, dass er Gott auch für die Leiden, die er durchmacht, dankt. Denn er sagt, dass die Not ihn lernt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, der bewährt sich. Und bewährt zu sein, stärkt die Hoffnung. Josef würde das vielleicht so sagen. Ich danke Gott auch für die vielen Runden, die wir ohne Resultat gemacht haben. Es half mir, dran zu bleiben, fest zu bleiben. Es lehrte mich, durchzuhalten. Und es festigte meine Hoffnung, dass der Tag kommen wird, wo ich das Resultat sehe. Diese Aussage passt auch zur Dankbarkeit, dass Dankbarkeit Hoffnung schürt. Joshua konnte mindestens auf mehr als 40 Jahre Herausforderung zurückblicken. Aber er konnte auch zurückblicken, wie Gott immer wieder treu sich erwiesen hat. Keiner der Israeliten ist im Roten Meer ertrunken. Keiner ist in der Wüste verhungert und auch nicht einer verdurstet. Immer wieder hat sich Gott als der Treue erwiesen. Und dieses Zurückblicken, das macht ihn dankbar. Und er wusste, dass Gott auch Wunder wirken kann. Auch wenn man es noch nicht sieht. Von Abraham heißt es so schön, da wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so hat er bekommen, was er auch glaubte. Da wo es nichts zu hoffen gab. Mögen wir solche Menschen sein, die Hoffnung bringen, da wo es nichts zu hoffen gibt. Weil wir einen Gott haben, der Unmögliches möglich macht. Er ist immer noch der Gleiche, der mit 2 Fischen und 5 Broten Tausende von Menschen sättigen kann. Er ist immer noch der, der nur ein Wort sprechen muss und der Sturm legt sich. Er ist immer noch der, der stärker ist als der Tod. Und der seine Gemeinde baut und die Pforten der Hölle können nicht widerstehen. Das ist unser Gott. Wollen wir ihm doch vertrauen, dass er Großes tut? Diese Frage kann nur jeder für sich selber entscheiden. Will ich das Vertrauen haben? Will ich noch mal eine Runde machen, auch wenn es mir blödsinnig erscheint? Das ist mein Aufruf an mich und euch heute Morgen. Mich hat das herausgefordert. Ich habe zu Jesus wirklich gesagt, ja, mein rebellisches Herz soll schweigen. Ich laufe noch mal eine Runde. Ich will dir vertrauen, dass der Tag kommt, wo die Mauer fällt. Egal was für eine Mauer. In der Ehe, in der Arbeitssituation, was auch immer, welche Herausforderungen du hast. Vertraue diesem wunderbaren Gott, der Unmögliches möglich macht. Gott ist treu. Und wenn wir unbeirrt an seinen Willen tun, dann werden wir eines Tages das erhalten, was er zugesagt hat. Das werden wir, weil das ist Gottes Versprechen, nicht meins. Auf ihn ist Verlass. Er ist der Gott aller Hoffnung. Der Gott sagt, go for it, du schaffst es, ich bin mit dir. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in dir. Wir schaffen es gemeinsam. Gerne hätte ich heute mit euch das Abendmahl gefeiert, aber das dürfen wir ja noch nicht. Aber mir ist es so gekommen, ihr könnt es zu Hause nehmen. Ich möchte euch ermutigen, zu Hause das Abendmahl zu nehmen und einfach nochmal diesem Gott aller Hoffnung zu danken, dass er es schafft mit euch, mit uns. Danken wir ihm, dass er alle unsere Schulden gut gemacht hat, alle unsere Misere ausgeradiert hat, dass er uns ein neues Leben gibt, dass er uns gesund macht an Leib, Seele und Geist. Und überlegen wir uns auch, wollen wir noch mal eine Runde gehen mit diesem Gott? Wollen wir ihm vertrauen und nicht aufgeben in Runde 6? Nimm das Brot und den Wein als Hoffnungsträger, als Kraftmacher, weil da ist Kraft im Blut. Da ist Kraft im Blut Jesus. Natürlich, bei all dem Gesagten muss ich doch noch auch anfügen, es gibt Situationen, wo es dran ist, vom toten Pferd abzusteigen, wie es die Indianer sagen. Also wenn Gott dir nicht die Verheißung gegeben hat, das Pferd aufzuerwecken, dann ist vielleicht, gibt es vielleicht manchmal auch Situationen, wo es dran ist, vom Pferd zu steigen. Aber da brauchen wir einfach wirklich Unterscheidungsvermögen. Und Gott wird es uns geben, weil er daran interessiert ist, dass wir mit ihm ganz nah leben. Er ist ein lebendiger und aktiver Gott. Und er wird uns helfen in allen Situationen. Und ich schließe nun mit dem eingangs zitierten Wunsch von Paulus. Das ist nämlich auch mein Wunsch an euch. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Oder eben, wie es die Passion sagt, dass wir strahlen vor lauter Hoffnung. Das ist doch schön, oder? Wenn wir strahlen vor lauter Hoffnung, weil dieser wunderbare Gott in uns lebt. Weil wir nicht arme Würmli sind, sondern Königskinder. Und nun möchte ich noch beten. Herr, ich danke dir wirklich für die Hoffnung, die du uns schenkst. Herr, ich danke dir, dass in dir kein Schatten von Veränderung ist. Du bist treu, dein Wort ist Ja und Amen, zu deinen Verheißungen stehst du. Und du kommst ans Ziel mit jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir für deine Treue, Herr. Selbst wo wir versagen, bleibst du treu. Selbst wo wir nicht mehr mögen, gibst du uns Kraft und hilfst uns auf. Herr, es ist wunderbar, mit dir zu leben. Danke, Jesus, dass wir dich kennen dürfen. Danke, Jesus, dass du uns beim Namen gerufen hast und uns gerettet hast. Danke, Jesus, für deine guten Pläne und Absichten in unserem Leben. Wunderbarer Heiland bist du. Mögest du, Herr, mit meinen Geschwistern und mit mir ans Ziel kommen. Zu Ehre von deinem Namen, weil du verdient hast, Herr. Weil du hast es verdient, dass wir von Hoffnung strahlen, weil du in uns lebst, Herr. Danke, Jesus, für deine Treue, für die Güte, für die Gnade, Herr, die wir haben. Halleluja. Amen.